bisschen totenstill. Aus dem Alltag eines Bestatters. Ein Podcast mit Jessica Blöhm und Volker Winkels.
Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Schön, dass ihr dabei seid bei unserer dritten Folge von Kein bisschen Totenstill, unser Podcast rund um dieses eine große Thema, vor dem wir uns alle garantiert nicht wegdrücken können. Wir reden mal wieder über den Tod. Wir, das ist mein lieber Gesprächspartner Volker Winkels. Schön, dass du dabei bist.
Ich bedanke mich.
Wir kennen ihn ja schon. Er ist Bestatter und Thanatopraktiker, haben wir vergangene Folge schon drüber gesprochen. Er ist ein engagierter Ehrenamtler und ich sage immer, er ist ein Menschenfreund. Deswegen bin ich auch so gerne in seiner Nähe. Und ich bin Jessica Blöhm, ich bin Fernsehmoderatorin von Haus aus und stelle gerne Fragen. Jetzt nehmen wir euch mal wieder mit, wo wir diesmal unseren Podcast aufnehmen. Und diesmal haben wir nämlich die Location wieder komplett gewechselt und sind da, wo der Volker mal so richtig entspannen kann von seinem Beruf. Wo sind wir hier heute?
Ja, wir sind in meinem Wohnmobil, oder besser gesagt in unserem Wohnmobil. Meine Frau und ich, wir wollten irgendwann mal so einen längeren Trip machen und haben gesagt, dann machen wir doch einmal den richtig. Und da haben wir uns das Wohnmobil geholt. Wenn ich Wochenende Zeit habe oder wir merken, das Maß ist voll, setzen wir uns hier rein und dann fahren wir mal. Braucht auch rüber, nur am Rhein. Muss nicht weit sein.
Es muss nicht weit sein. Hauptsache, man kann mal eben schnell fliehen, ne?
Ja, genau.
Kann man auch auf andere Gedanken kommen.
Genau.
Zwei schöne große Hunde sind dann immer mit dabei, habe ich gesehen.
Ja, meine Freunde. Zwei Deutschstreiter, meine Freunde.
Wir haben in der vergangenen Folge so ein bisschen auch schon dieses Thema Mythen angesprochen. Also ich sag mal so Legenden, die immer so rund um einen, um den Bestatter, um den Beruf, auch um das Thema Verstorbene herumkreisen. Der Klassiker ist: Wie riecht ein Verstorbener eigentlich? Da heißt es immer, die riechen süßlich. Das, klassisch im Tatort, wenn sich der Ermittler dann so ein komisches Zeug unter die Nase schmiert, bevor er zum Gerichtsmediziner reingeht, weil er sonst irgendwie umfällt. Erzähl uns mal, kann man das beschreiben? Wie riecht ein Verstorbener?
Ja, also süßlich konnte ich eigentlich schon nie feststellen. Ich habe ja viele Jahre für die Polizei gefahren. Und ich rieche das schon von irre weit und ich finde es ein sehr unangenehmer Geruch, wobei ich mir niemals halt unter die Nase schmieren würde. Ich rate das auch immer meinen Auszubildenden oder da, wo ich auch Dozent bin. 3-4 Mal tief durchatmen, die Grenze überwinden und dann passt man das, dann nimmt man das auch nicht mehr wahr. Das Problem ist, wenn man hingeht mit dieser Paste unter der Nase, Tigerbalsam und wie sich das nennt, man vermischt diese Gerüche und es ist unausstehlich und kommt dann dieses scharfe Zeug auch noch an die Schleimhäute dran, dann sind die Tränen auch noch da. Ich bin immer ein Freund davon, einfach mal durch und dann passt das wieder.
Ja, vor allen Dingen, dann mag man ja auch nie wieder Tigerbalm riechen, ne? Weil er immer so damit vermischt. Was ich noch gerne von dir wissen wollen würde, ist, ab wann riecht denn so ein Verstorbener überhaupt? Wenn jetzt einer frisch, sage ich mal, gestern verstorben ist und du hast es ja auch in einer der vorherigen Folgen schon gesagt, du bist ein Freund davon, dem Toten auch erstmal Zeit zu geben, 24 Stunden, damit sich dieser Körper von diesem Stress des Sterbens, des Gehens erstmal ja ein Stück weit erholen kann.
Entspannen
kann. Riecht er dann schon?
Nein. Es gibt Körper, die riechen beim Sterbeprozess schon. Das hat aber oft damit zu tun, Medikamente, Krankheitsbild. Dann hat mit vielen Sachen zu tun. Der Geruch wird ja eigentlich nur freigesetzt durch Bakterien, sonst würden sie ja nicht riechen. Es gibt Menschen, die riechen auch noch eine Woche nicht. Na, es gibt Menschen, die sind direkt eine Stunde nach dem Sterben, weil die Bakterien und was weiß ich schon noch alles schon sehr aktiv sind, dann riechen sie halt. Aber wenn man riecht, weiß ich ja, und dann passt das auch wieder. Ne?
Hat das was mit der Art und Weise zu tun, wie man dann am Ende gestorben ist, wenn man an einer Krankheit gestorben ist?
Oder so? Ja, man hat das sehr oft bei zum Beispiel Krebs. Je nachdem, welcher Krebsart es ist, da merkt man das schon, dann drückt alles aus dem Innenraum raus, der Geruch, der ist dann ein anderer. Aber wie gesagt, da kann man ganz locker was gegen unternehmen, dann ist der Geruch auch weg. Man sollte sich da auch gar keine Sorgen drum machen, denn der Bestatter, der sein Handwerk versteht, der würde niemals die Angehörigen den Geruch preisgeben, das kann man immer unterbinden.
Vorhin haben wir das kurz thematisiert, das ist ein Mythos, den kannte ich selbst gar nicht. Da geht es darum, wenn ein Verstorbener verbrannt wird, dass der, was hast du, wie hast du es genannt, dass der nochmal aufsteht?
Ich stehe ja immer auf die Fragen der Volksmund, ne? Und dieses Halbwissen, warum wachsen Fingernägel noch, warum wachsen Haare noch, beziehungsweise, das ist auch keine Verbrennung, da sind wir 500 Jahre zu spät für, das ist eine Einäscherung. Dann wird dann auch schon mal erzählt, ja, dann setzen die sich ja nochmal hin. Das ist total verrückt, aus einem ganz einfachen Grund, dieser Einäscherungsprozess, das ist eine ganz ruhige, sachliche Geschichte. Da ist auch gar kein offenes Feuer, drum heißt es doch ein Einäscherungsprozess. Die Leute erzählen mir dann immer, die Sehnen würden dann verkürzt. Also ich war bei so viel Einäscherung dabei und habe auch so oft schon zugeschaut. Jetzt setze ich keinen Verstorbener hin, aus einem einfachen Grund, weil der Körper von außen nach innen ausgetrocknet wird bei sehr hohen Temperaturen. Da wird sich nicht mehr gesetzt.
Wie kannst du dir denn erklären, dass man dann teilweise, so wie du es sagst, im Volksmund, deswegen habe ich es ja auch so provokativ gerade gesagt, von der wird verbrannt gesprochen. Also das ist ja, eigentlich ist das ja völliger Quatsch. Wie genau läuft das in Wirklichkeit ab?
Das ist ein Ofen, das ist auch oft so, dass ich dann gefragt werde, ob die einzeln eingeäschert werden. Ja, viel mehr haben da gar nicht Platz drin. Ne? Das ist ein Ofen, der hat so eine gewisse Temperatur, in der Regel so um die 900 Grad. Dann wird der Sarg eingefahren, dann schließt sie die Türe wieder und man sieht im ersten Moment auch schon manchmal Flammen. Das heißt aber die Außenhaut vom Sarg, weil Sauerstoff und Hitze sorgt dafür. Aber sobald das alles zu ist, fängt der Sarg an quasi zu verglühen, genau wie der Mensch auch. Also austrocknen und schnell. Offenes Feuer ist überhaupt gar nicht drin, weil die Kammer niemals so beheizt wird, dass da eine Flamme ist, sondern der Stein als solches wird beheizt. Und warum die Leute dann immer im Kopf haben, das kann ich auch sagen, wenn man schon mal sich so Krimis anguckt und man sieht dann so eine Einäscherung, ja, da kann man echt von Verbrennung sprechen, dann sieht man da Flammen, das wird alles immer so theatralisch gemacht. Ich denke aber, da kriegen die Leute auch Angst vor. Ne? Und dann kommen halt natürlich Flüsterpost. Ne? Hier wird was erzählt, da wird was erzählt, auf einmal war einer dabei und letztendlich stimmt das. Ich bin auch schon mit Leuten im Krematorium gewesen, die eines Besseren zu belehren. Ne?
Was ist das, was am Ende beim Krematorium bleibt von einem Verstorbenen? Was ist das?
Das ist nur noch die reine Asche. Die modernen Krematorien, die können sogar dafür Sorge tragen, dass das 99% reine menschliche Asche ist. Da wird die Deckengarnitur, Kleidung, alles wird rausgesiebt, ne, rausgefiltert quasi bei dem Einäscherungsprozess schon. Also das ist eigentlich schon eine sehr saubere Geschichte. Ne?
Was ist mit dem berühmten Goldzahn?
Bei den Temperaturen, ja.
Ist er ja auch weg, oder?
Ja. Bei den Temperaturen, dann ist das ja auch, wenn die Leute schon mal sagen, ja, da soll aber der Ring anlassen oder so, dann sage ich denen, bei den Temperaturen ist Gold eigentlich weg. Ist immer schade, sollte man lassen. Wenn man unbedingt möchte, kann man hingehen und später mit in die Urne oder auf die Urne legen, wenn man den mit beisetzen möchte. Aber im Krematorium, da passiert auch nichts. Da sind auch keine Mitarbeiter, die da lange Finger haben. Ganz im Gegenteil, das sind top Leute. Gold hält die Temperaturen nicht aus. Das ist einfach weg. Und dafür ist es zu schade.
Kannst du dich an kuriose Fragen, kuriose Dinge erinnern, die dich Angehörige mal gefragt haben in so einem Beratungsgespräch?
Ach, das haben wir regelmäßig. Was passiert mit der Hüfte? Was mit den Goldzähne ist zum Beispiel so ein Ding eins. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich lächle da gar nicht drüber oder mache das auch gar nicht so ins Lustige rein. Wenn ich jetzt irgendwas nicht so genau weiß, frage ich ja auch nach. Sei es im Restaurant, wie wird das gemacht oder dieses. Ich finde das eigentlich immer sehr schön, wenn gefragt wird. Und am besten finde ich das, wenn auch noch Kinder dabei sind bei so einem Beratungsgespräch, weil die trauen sich wirklich alles zu fragen und dann macht das auch noch Spaß, weil die trauen sich zu fragen, was Erwachsene niemals machen würden, aber die Frage beschäftigt die Erwachsenen logischerweise auch und dann macht das richtig Spaß. Ne? Und die fragen Sachen, die wirklich ins Eingemachte gehen und ich bin da immer beeindruckt von, freut mich dann aber auch.
Fällt dir spontan was ein, was sich die Kleinen mal, ja, da kommt wahrscheinlich alles, ne?
Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt nichts, was die nicht fragen. Ne? Manchmal bin sie ich sogar baff, dass ich dann denke, ja, die Frage ist gar nicht mal so unberechtigt. Ne? Dann gehe ich halt hin und leiste auch mal Aufklärungsarbeit und erzähle dann auch, wie der Tod so abläuft. Viele Angehörige sind ja überfordert. Die gehen dann hin und sagen, ja, Opa ist jetzt entschlafen oder eingeschlafen. Das ist zum Beispiel so ein Horrorszenario, wo ich die Kinder immer verschützen möchte. Weil die sehen dann, dass Opa am Sarg liegt. Die sehen, dass der Sarg verschlossen wird. Opa wird beerdigt. Ja, aber was passiert denn, wenn er nur eingeschlafen ist? Was ist denn, wenn er wach wird? Das ist immer so eine Vollkatastrophe. Die Angehörigen meinen das super, die wollen nur ihr Kind schützen. Also das ist überhaupt nicht verwerflich. Aber da grätsche ich dann auch ein und sage denen, ob er tot ist. Aber das kann man ja auch im Schönen erklären. Ne? Dann gehe ich hin und sage zu den Kindern, die sollen sich mal einen Stern aussuchen. Und ich begleite die halt dabei, dass der Tod den Schrecken nimmt. Weil die Angst, was die Eltern haben, übertragen die auf die Kinder. Und ich bin immer ein Gegner davon, Kindern Angst zu machen, was der Tod angeht. Weil auch Kinder werden eines Tages erwachsen und werden eines Tages sterben. Das ist nun mal so. Ne?
Ja, und Kinder machen ja tatsächlich auch im Kindesalter oft schon Erfahrung mit dem Thema, ja, ne? Sei es der Opa, die Oma.
Ja, die kommen aber jetzt irgendwann im März habe ich zum Beispiel die Schatzsucher wieder bei mir. Das sind alles Kinder. Die haben denn schon einen Verlust in der Familie gehabt. Und das heißt noch nicht mal, dass ich da die ganzen Angehörigen beerdigt habe. Sondern da geht es sich eigentlich nur darum, dass ich denen auch mal zeige, was so hinter den Kulissen abläuft. Dann erkläre ich denen, wie ein Sarg von innen aussieht. Die dürfen alles anfassen, weil die haben ja auch im Nachhinein auch Angst. Und man kann auch im Nachhinein Kindern die Angst noch nehmen, ne? Und das ist wichtig.
Was gibst du Eltern als Rat mit auf den Weg? Ich meine, du bist ja selber Papa und Opa.
Ja.
Wie hast du das gehandhabt? Ich meine, bei euch ist natürlich der Tod, das Sterben ein ständiges Thema. Alleine weil es ja... Oh, okay.
Nein. 2004 ist mein Vater gestorben mit 63 Jahren und 2007 meine Schwester mit 36 Jahren. Und ich war natürlich auch ein bisschen überfordert mit der ganzen Geschichte, weil das war mein Vater, das war meine Schwester, das war auch noch meine kleine Schwester. Mein Bruder und ich, wir haben immer auf die aufgepasst und auf einmal konnte man nichts mehr machen. Nein, nein, nein. Der Tod ist für mich genauso traurig wie für jeden anderen auch. Wie mein Vater im Sterbeprozess war, wollte die Intensivstation nicht, dass wir Kinder mitbringen. Das ist aber schon ein paar Jahre her, wie gesagt, 2004. Dann habe ich mir klipp und klar gesagt, das ist der Opa der Kleine und wenn meine Kleine mit will, dann geht die mit, Punkt. Und das ist, was ich mir so beibehalten habe. Die Lehre aus der ganzen Geschichte ist, dass ich hinter den Kulissen noch feiner merken konnte, wie fühlen Angehörige sich, wie fühlt sich Überforderung an, Trauer, wie fühlt sich das alles an. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich aus meiner Routine raus muss und mich ganz anders in Angehörige reinversetzen muss, auch in Kinder. Ne? Also die eigenen Familienmitglieder, die gestorben sind, waren noch ein Stück weit Leere für mich.
Das heißt, genau, dass du einmal durch diese traurige Phase hindurch musstest. Das waren natürlich auch Todesfälle, mit denen du jetzt, ich sag mal so, nicht gerechnet hast, die so in dein Leben geplatzt sind. Ja, die öffnen einem nochmal die Augen, ne?
Ja, ja. Und ich war genauso traurig, weil ich aber gemerkt habe, was mir ganz gut getan hat, wie ich meinen Vater gewaschen habe, auch meine Schwester. Es hat mir gut getan. War für mich auch so eine Initialzündung, den Angehörigen dann grundsätzlich mit anzubieten, ne? Weil ich musste ja irgendwie die ganze Familie mitstützen als Bestatter, ist ja klar. Der Volker macht das schon. Aber ich war ja auch überfordert und fix und fertig. Habe aber gemerkt, wie ich mit meinem Vater alleine da im Raum war und dieses Waschen und diese Arbeit, genauso wie bei meiner Schwester, habe ich gemerkt, irgendwie ist das schon schön, das Letzte dann noch selber gemacht zu haben. Ne?
Kann man jemanden auch gehen lassen dann?
Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich habe gemerkt, dass es mir eigentlich gut getan hat, so schlimm wie der Verlust war. Und dann war, wo ich auch die Angehörigen reinschubse, ne, oder versuche, ne, mitzunehmen. Ne?
Machen wir an der Stelle mal einen Break, weil ich möchte jetzt auch mal ein bisschen über die kuriosen, lustigen Momente sprechen, die sich so bei Beerdigungen manchmal so zutragen. Du bist seit fast 40 Jahren in diesem Job. Du hast alles schon erlebt. Mhm. Ich kann mich an Geschichten erinnern, das ist jetzt weniger lustig, aber dass auch auf einer Beerdigung du schon mal eine Frau reanimieren musstest, ne?
Ja, ja, ja.
Also das ist einfach nur kurios. Also unter der Rubrik wahnsinnig kurios, der Bestatter wird noch zum...
Ja, vor allen Dingen haben die Leute erst auch gar nicht begriffen, wie ich gesagt hatte, ich habe damit am Friedhof eine wiederbelebt. Ja, den Blick hätte man sich mal angucken müssen. Ich hatte vielleicht den Satz auch ganz falsch angefangen, ne? Weil eigentlich ist das nicht so meine Aufgabe als Bestatter. Ich hätte sagen müssen, bei der Beisetzung war eine Reanimation, aber passte schon. Wenn da was passiert, habe ich in erster Linie den Lebenden zu helfen. Im Toten kann ich leider nicht mehr helfen. Ne? Und dann ist ein Mitarbeiter mit der ganzen Verwandtschaft und Anhang rausgegangen zum Grab und haben die Beerdigung gemacht. Und wir haben dann parallel da drin dann wiederbelebt, Krankenwagen gerufen. Und die Dame, die hatte sich dann tatsächlich nach ein paar Wochen, der ging dann wieder gut, hat die uns sogar ein Bild geschenkt. Die war Künstlerin, das wusste ich alles zu dem Zeitpunkt da gar nicht. Und hat uns ein Bild aus ihrer Ausstellung dann geschenkt. Da war ich richtig happy, ne? War schön.
Ja, es ist ulkig, was für Begegnungen man dann plötzlich
ja,
hat. Ne?
Ja, ja.
Kannst du dich an Beerdigungen erinnern, wo es mal ganz anders ablief als der Standard?
Doch, doch. Wir haben nach so vielen Jahrzehnten, wo ich das schon mache, dann hast du alles erlebt. Von Boxereien am Grab, ach Gott noch, da gibt es ja nichts, was nicht gibt. Aber ein kurioses Ding ist mal gewesen, da war eine Friedhofshalle, Trauerfeier. Und dann bei unserem Land ist es so, dann gehe ich als Bestatter dahin, hole die Sargträger ab, die Kirche ab und dann gehe ich vor zum Grab und mache dann da die ganze Arbeit. Und dann kommt auf einmal beim Rausgehen, kommt mir eine Frau mit dem Rollator entgegengeschossen und schießt dann, da war schon wie eine Amokfahrt mit dem Rollator und schießt dann in die Stühle rein und war dann immer dran, der ist neu, ich kenne mich da noch nicht mit aus.
Was, die konnte dieses Ding nicht bedienen, oder?
Nee, die hat den Rollator gar nicht im Griff gehabt. Und wie die da so in die an mir vorbeischoss, in die Stuhlreihen rein und sagt, der ist neu, ich kann ihn noch nicht bedienen. Da musste ich wirklich mal ernst bleiben, weil das war wie so ein neues Auto. Ich habe mich verschaltet oder so. Da ist die mit dem Rollator da in die Stühle rein, hat sich nicht verletzt, gar nichts. Aber das war schon so, dass ich ja wirklich mir auf die Lippen beißen musste, dass ich nicht loslag.
Das ist unfreiwillig komisch, ne? Ja, weil, ich meine, da konnten sich wahrscheinlich auch alle anderen nicht richtig halten. Also was macht die Oma da?
Ja, vor allen Dingen mit den weit aufgerissenen Augen. Zum Glück der Frau, die stürzt gar nichts. Das war so. Da habe ich gedacht, das gibt es gar nicht. Und eine Situation, das ist aber auch schon bestimmt 25 Jahre her, wenn nicht noch länger. Dann haben wir den Sarg rausgebracht aus der Friedhofshalle und da war so eine Rampe, weil da so eine Stufe in dem Gebäude war. Und dann haben die mit Holz gemacht, diese Rampe. Und die war natürlich glatt. Und dann ist eine Frau aber so richtig ausgerutscht. Die war eine halbe Meter in der Luft und dann am Rücken aufgeschlagen. Da merkte man wirklich, dass ihr die Luft aus den Lungen ging. Dann haben wir die sofort wieder mit auf die Beine gestellt, auf Seite und einen Arzt gerufen und. Und da war eine sehr große Beerdigung. Früher waren die Beerdigungen größer wie heute. Und dann kam dann irgendwie eine Frau vorbei, die hatte das dann auch mitgekriegt und sagte dann, du kommst aber, glaube ich, heute nicht zum Kaffee, ne? Da habe ich dann so auch gedacht, Leute, das gibt es doch jetzt gar nicht. Da musst du dich dann auch ernst halten, ne? Ich denke, das gibt es nicht. Aber das hat man oft.
Herrlich. Es ist immer, irgendwas passiert immer.
Immer. Es gibt keine Beerdigung. Also lustigerweise, man ist als Bestatter ja so ein Stück weit Regisseur, aber es gibt keine Beerdigung, wo du nicht mal irgendwie eine Nummer dabei hast, wo du dann so denkst, ja, da habe ich jetzt mit dir gerechnet. Ne? Das gibt es gar nicht. Wie gesagt, dann haben sich auf einmal zwei Leute da am Kragen und sind sich da am Beleidigen. Ich gehe da wohl dann auch rigoros zwischen und sage, da geht es hier um den Verstorbenen, nicht um euch. Das können wir später machen. Ne? Aber es gibt nichts, was es nicht gibt.
Ja gut, ich meine, nirgendwo sonst kommen die Emotionen so blank auf den Tisch wie auf so einer Beerdigung. Ne?
Und man kann sich zu Lebzeiten aus dem Weg gehen, aber bei einer Beerdigung läuft das schon ein bisschen anders ab. Ne? Und dann kommen auf einmal, ob das Wut ist, aber auch Freude, so ein Standardsatz, den ich auf jeder Beerdigung höre und solange ich schon Bestattung mache, ab jetzt müssen wir uns aber uns öfters treffen. Nicht nur auf Beerdigung. Glaubt mir, es gibt keine Beerdigung, wo das nicht mal gesagt wird. Ne?
Kann man sich ja schön vornehmen. Es ist die Frage, wie lange es hält.
Ja. Zu einer Beerdigung innerhalb der eigenen Familie. Da war ein Onkel von mir gestorben und dann kam dann die Nachbarin, war dann auch da und dann sagte, hör, Volker, bist du? Ja, du bist aber groß geworden. Da habe ich schon gedacht, wo ist denn die Zeit geblieben? Da kann doch gar nicht Spaß sein. Immer wieder kommt dann, wir sehen uns bald wieder. Und dann siehst du aber auch, da wird nichts draus.
Bis zur nächsten Beerdigung, wollte ich gerade sagen. Und dann trifft man sich.
Ist auch der Standardsatz. Nicht nur immer bei Beerdigung. Aber ehrlich gesagt, muss ich mal fairerweise zugeben, ich habe Cousinen, Cousins, die sind wirklich gut. Aber ich bin auch nicht besser. Ich sage auch immer zu denen, ja, wir müssen halt aber. Und es läuft doch immer anders.
Wir sehen uns nicht bei der nächsten Beerdigung, sondern bei der nächsten Podcast-Folge. Ja. Da wollen wir noch mal ein bisschen darüber sprechen, was dein Job eigentlich alles umfasst. Wie man Bestatter wird und wie man dann vielleicht noch sowas Spezielles wird wie Thanatopraktiker.
Ja, gerne.
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie immer freuen wir uns über eure Kommentare und über eure Hinweise, Fragen, die ihr habt. Lasst es gerne da in den Kommentarspalten auf eurer Podcast-Plattform, die ihr gerade so benutzt. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe und sagen tschüss.
Tschö.
Mehr Infos und Hintergründe gibt's auf Instagram unter jessi.blöm.